der Gott nicht fürchtete und sich vor keinem Menschen scheute. Es war aber eine Witwe in jener Stadt, und sie kam zu ihm und sprach: Schaffe mir Recht gegen meine Widersacher. Und eine Zeit lang wollte er nicht. Danach aber sprach er bei sich selbst: Wenn ich auch Gott nicht fürchte und mich vor keinem Menschen scheue, will ich doch, weil diese Witwe mir Mühe macht, ihr Recht verschaffen, damit sie nicht unaufhörlich kommt und mich quält. Der Herr aber sprach: Hört, was der ungerechte Richter sagt. Gott aber, sollte er das Recht seiner Auserwählten nicht ausführen, die Tag und Nacht vor ihm schreien? Und ist er in Bezug auf sie langsam? Ich sage euch, dass er ihr Recht schnell ausführen wird. Doch wird wohl der Sohn des Menschen, wenn er kommt, den Glauben finden auf der Erde? Ein Richter, der keine Lust hat, Recht zu schaffen. Er sagt: Aber dann mache ich es halt, bevor mich die Frau nervt, bevor sie mich dauernd plagt. Was ist die Botschaft in diesem Gleichnis? Eine falsche Auslegung wäre zu sagen, die Witwe, die bittet, sind wir, weil wir beten dürfen, und der Richter ist Gott. Das haut nicht hin. Gott ist nicht ungerecht. Gott ist nicht so veranlagt wie dieser Richter, der sagt, weil sie mich nervt. Wir müssen aufpassen, wie wir Gleichnisse auslegen. Gleichnisse sind dazu da, ein Beispiel zu geben für eine, manchmal für zwei Wahrheiten. Ich bin sehr konzentriert, und wenn ich ein Beispiel nehme, wenn mich jemand fragt, wie ist denn dein neues Auto, und ich sage, das ist eine Rakete, dann sagt das Beispiel einfach aus, mein Auto ist schnell und geht gut ab. Aber es sagt nicht, dass es fliegen kann, es sagt nicht, dass ich dann Raumanzug anhaben muss, wenn ich da drinnen fahre. Und so müssen wir aufpassen, was wir in Gleichnisse reinlesen, rauslesen und was nicht. Und der Text selbst, so ist es auch oft bei den Gleichnissen, wie hier auch, gibt ja schon eine Erklärung ab. Wir haben gelesen, er sagte ihnen ein Gleichnis dafür, dass sie allezeit beten und nicht ermatten sollten. Also dieses Gleichnis ist dazu geschrieben, uns im Gebet zu ermutigen, allezeit zu beten und nicht zu ermatten auf unserem Weg auf unserem Glaubensweg. Wir sollen allezeit beten. Wie diese Witwe sich gesagt hat, ich gehe da zu dem Richter, ob es eine gute oder eine schlechte Zeit ist, ob der gerade gute oder schlechte Laune hat. Ich halte am Gebet fest, Gebet für meine Bedürfnisse, Gebet für die Fürbitte, Gebet für Danksagung, Gebet Anbetung. Alle Zeit, jederzeit, an anderer Stelle sagt die Bibel sogar, ohne Unterlass zu beten. In guten und in schlechten Zeiten, mit Lust oder ohne Lust, wenn es leicht fällt, wenn es schwer geht, wenn dein Glaube stark, wenn dein Glaube schwach ist, wenn Gebetserhörungen schnell geschehen und wenn Gebetserhörungen nicht so schnell geschehen, vielleicht lange brauchen, nicht aufhören. Dafür war das Gleichnis, dass wir alle Zeit beten sollen. Gibt es vielleicht so Dinge in deinem Leben, wo du denkst, jetzt kann ich nicht beten, jetzt darf ich nicht beten, jetzt fühle ich mich nicht nach Gebet, jetzt bin ich nicht fromm und heilig genug? Du darfst zum Herrn schreien. Du darfst zum Herrn schreien, auch manchmal, wenn du den Eindruck hast, es geht dir nur bis zur Decke, Gott hört jetzt nicht. Es langt ja, wenn es zur Decke geht, wenn Gott bei uns ist. Und Jesus sagt, ich bin bei euch alle Tage. Ist dir bewusst, dass dein Gebet, wo du denkst, das dringt nur bis zur Decke, das hat doch keine Kraft, nichts. Das Gebet ist ein Gebet, was Gott trotzdem hört, wenn es aus deinem Herzen kommt. Mach weiter. Und nicht nachlassen sollen. Wir können jetzt sagen, okay, Jesus hat nur für das Gebet gesprochen, aber ich denke, es geht nicht nur ums Gebet, alle Zeit beten und nicht ermatten sollen. Also auch im ganzen Glaubensleben sollen wir nicht ermatten, so wie diese Witwe dran geblieben ist, ihre Hoffnung auf den Richter zu setzen, so sollen wir nicht ermatten in unserem Glaubensleben. Und das passiert so schnell. Wie viele von uns haben angefangen, wie viele von unseren Bekannten haben angefangen, waren Feuer und Flamme, und es kühlte runter, und heute, manchmal wundern wir uns, wo wir stehen, wie wenig Glauben, wie wenig Freude, wie wenig Kraft wir investieren. Und wir wundern uns vielleicht auch für Menschen, die ganz aufgehört haben, ihrem Herrn nachzufolgen. Das steht in Hebräer 12. Deshalb nun, da wir eine so große Wolke von Zeugen um uns haben, lasst auch uns, indem wir jede Bürde und die leicht umstrickende Sünde ablegen, mit Ausharren laufen, den vor uns liegenden Wettlauf, hinschauend auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der die Schande nicht achtend, für die vor ihm liegende Freude das Kreuz erduldet und sich gesetzt hat zu Rechten des Thrones Gottes. Den betrachtet, der so großen Widerspruch von den Sündern gegen sich erduldet hat, damit ihr nicht ermüdet und indem ihr in euren Seelen ermattet. Die Bibel weist uns darauf hin, es ist eine Gefahr, in unserem Seelen zu ermatten, in unserem Glauben zu ermüden. Und sie weist uns hier darauf hin, es ist kein Spaziergang, es ist ein ausharrender Wettlauf. Kein Sprint, ein Marathon. Wir brauchen wirklich Energie, wir brauchen Kraft, wir müssen uns sagen, wir bleiben dran, egal was auch geschieht. Hinschauend auf Jesus, der die Schande nicht achtete und für die vor ihm liegende Freude das Kreuz erduldete. Weder durch Scham und Schande und durch, ach, wir sind nichts und Christen sind verachtet, dürfen wir uns abhalten und belasten lassen, sondern wir dürfen uns davon motivieren, egal was uns hier passiert, egal was uns hier, wie es uns hier geht. Wir haben eine Freude vor uns, die unvergleichlich ist. Wie Jesus auf die Freude geschaut hat, so sollen auch wir auf die Freude schauen. Der Himmel ist die Herrlichkeit, die auf uns wartet. Es gibt eine ermutigende Begründung, warum wir weiter beten sollen. Der Herr sprach, hört, was der ungerechte Richter sagt. Gott aber soll dir das Recht seiner Auserwählten nicht ausführen. Ich sage euch, dass ihr ihr Recht schnell ausführen wird. Gott aber. Wir sind abergläubisch, weil Gott ein Aber hat und wir ein Aber haben dürfen. Wir machen die und die Erfahrung, aber wir bleiben treu in unserem Glauben. Wir setzen unsere Hoffnung weiter auf Gott. Es gibt unwegsame Wege, es gibt Schwierigkeiten, es gibt Menschen, auf die wir uns nicht verlassen können. Es gibt alles Mögliche. Es gibt vielleicht sogar Christen, auf die du dich nicht verlassen kannst. Hab ein Aber. Gott aber. Es ist nicht entscheidend, was Christen tun, es ist nicht entscheidend, was andere tun, sondern was Gott für dich und für mich hat. Hört, was der ungerechte Richter sagt. Ich will die Frau loshaben, die nervt mich, ich fürchte keine Menschen, ich schaffe ja halt recht, damit ich mal Ruhe habe. Wie schlecht. Aber denk doch nicht, dass Gott so ist. Gott aber. Wenn schon der ungerechte Richter irgendwie dazu kommt, dieser Frau zu helfen, der es nicht gut gemeint hat, der schlecht gemeint hat, der kein Interesse an dieser Frau hatte, der nur Interesse an sich hatte. Wie viel mehr wird Gott, der Interesse an dir hat und an mir hat? Wie viel mehr wird Gott, der nicht nach Lust und Laune vorgeht? Gott aber. Es macht Sinn zu beten, weil Gott aber ist. Ich sage euch, er wird ihr recht schnell ausführen, doch wird er wohl den Glauben finden, wenn er kommt. Gott ist anders. Wenn schon ein unwilliger Richter auf eine bittende Witwe hört, wie viel mehr kann unser Gott, der willig ist und der es von Herzen möchte, mit uns Gemeinschaft zu haben, auf unsere Gebete hören. Sagt nicht der Korintherbrief, glaube ich, es fällt mir gerade ein. Ein eifersüchtiges Verlangen hat er nach dem Geist, den er in uns wohnen lässt. In uns ist ein Geist. Von Schöpfung an ist eigentlich der Geist Gottes in uns gegeben. Gott hauchte seinen Geist den Menschen ein. Wir haben ihn durch die Sünde verloren oder verdrängt. Aber Gott hat ein eifersüchtiges Verlangen. Er sehnt sich nach diesem Geist, diesen göttlichen Geist, der in uns wohnen kann und der bei der Wiedergeburt wieder lebendig wird. Und Gott sehnt sich danach. Nicht wie der Witwe, wie der Richter, der sagt, ich möchte mir die Witwe möglichst vom Leib halten. Gott sagt, ich möchte möglichst nahe bei dir sein. Ich möchte, dass du kommst. Gebetserhörung haben nur eine hohe Wahrscheinlichkeit. Und manche haben das geschnallt. Gibt es nicht auch diesen Vers, wo Jesus lehrt, wenn schon ihr, die ihr arg seid, euren Kindern gute Gaben geben könnt, wie viel mehr euer Vater im Himmel, wie viel mehr? Schon wir, die wir es gut meinen, aber so viele Probleme haben und auch mit Launen und mit Schwächen und mit Begrenzungen zu tun haben, wenn wir schon unseren Kindern gute Gaben geben wollen, wie viel mehr? Gott, der Vater, nach dem jede Vaterschaft benannt ist. Oder der Hauptmann, der zu Jesus sagt, du brauchst gar nicht in mein Haus kommen. Das langt, wenn du einen Befehl gibst, wenn du sagst ein Wort, damit mein Knecht gesund wird. Denn auch ich bin jemand, der unter Befehlsgewalt steht, sagt dieser Hauptmann. Und ich habe welche, die unter meiner Befehlsgewalt stehen. Und wenn ich jemanden meiner Knechte sage, geh hin, dann geht er. Und wenn ich sage, komm her, dann kommt er. Und der Hauptmann will damit sagen, Jesus, du hast Befehlsgewalt, du kannst. Wenn du sagst, dann geschieht's. Ein Glaube, der sich sagt, das ist doch höchstwahrscheinlich, dass mein Gebet erhört wird. Wenn der Herr Jesus nur, der hat doch Macht, der hat doch Vollmacht. Etwas Interessantes ist, ich weiß nicht, ob euch das schon mal aufgefallen ist, Vers 7 und 8, da unterscheiden sich die Bibelübersetzungen und geben uns in ihrer Unterscheidung ein bisschen was zum Nachdenken und auch vielleicht eine Horizonterweiterung, wie was gemeint sein könnte. Gott aber, so in einer Elberfelder Ausgabe, sollte er das Recht seiner Auserwählten nicht ausführen, die Tag und Nacht zu ihm schreien, und ist er in Bezug auf sie langsam? Ich sage euch, dass er ihr Recht schnell ausführen wird. Oder die Schlachter 2000 Übersetzung. Gott aber wird er nicht seinen Auserwählten Recht schaffen, die Tag und Nacht zu ihm rufen, wenn er auch lange zuwartet mit ihnen? Ich sage euch, er wird ihnen schnell Recht schaffen. Lange zuwarten, schnell Recht schaffen. Was lange währt, wird endlich gut. Lange warten auf schnelles Ergebnis. Irgendwie steckt hier in diesen Versen was drinnen, was mir fast ein bisschen geheimnisvoll erscheint. Manchmal müssen wir wirklich lang warten und nichts tut sich und nichts tut sich. Und plötzlich ist die Gebetserhörung da. Manchmal geht es schleichend, manchmal dauert es auch gar nicht so lang. Aber jedenfalls ist dieses Gleichnis ein Gleichnis, haltet an einem Gebet und bleibt am Glauben treu. Ich denke aber, es könnte noch eine tiefere Bedeutung haben. Eine besondere Botschaft. Es ist nämlich ein Gleichnis für die Zeit der Wiederkunft Jesu. Dieses Gleichnis steht in einem Textzusammenhang im Neuen Testament, wo vorher schon von der Wiederkunft Jesu geredet wird, wo gesagt wird, seid bereit, es werden zwei in einer Mühle mahlen, der eine wird genommen mit Jesus in den Himmel, der andere nicht. Zwei werden in einem Bette liegen, der eine wird genommen, der andere nicht. Zwei werden auf dem Felde arbeiten, der eine wird genommen, der andere wird nicht, wenn Jesus wiederkommt. Über diese Zeit, denke ich, ist es ein Gleichnis, was uns was zu sagen hat. Er sagt doch, nach diesem Gleichnis, nachdem er diesen Gedanken erzählt hat, wird wohl der Sohn des Menschen, wenn er kommt, den Glauben finden auf Erden. Wenn er kommt. Und jetzt nochmal zurück zu dieser Übersetzungsvariation. Wenn er lange zuwarten lässt, ihnen schnell Recht schaffen, so ist es mit der Entrückung. Das hat was mit der Entrückung gemeinsam. Lange zuwarten, schnell Recht schaffen. Wie lange warten die Christen auf die Entrückung? Schon vor Jahren haben wir gesagt, Jesus kommt bald. Vor Jahrzehnten, vor Jahrhunderten hieß es, Jesus kommt bald. Ganz lang. Und wie schnell wird die Entrückung geschehen? Wenn wir 1. Korinther 15, Vers 51, wollen wir das ganze Kapitel lesen oder mehrere Verse, da steht dann in Vers 52, in einem Nu, in einem Augenblick wird es geschehen, dass die Toten und die Lebenden verwandelt werden und Christus zu Christus entrückt werden. Das kann so lange dauern, das kann uns elendlang vorkommen, aber plötzlich, da schaust du kaum, ein Augenblick. Aber die Frage ist, wird Jesus den Glauben finden? Der Glaube, der dich rettet, der Glaube, der dich in die treue Nachfolge Jesus führt, der Glaube, der dich in die Liebe zu Jesus hineinführt, weil du es ihm glaubst, weil du ihn erkennst, weil du ihm vertraust. Nicht der Glaube an eine Selbstgerechtigkeit. Wird der Sohn des Menschen den Glauben finden, wenn er kommt? Und jetzt wage ich noch eine Gedankenanregung tiefer und weiter. Ist diese Zeit jetzt? Leben wir in der Zeit, wo Jesus täglich wiederkommen kann? Wird der Menschensohn diesen Glauben finden? Hätte ja auch stehen können im Wort Gottes, wird der Menschensohn Glauben finden. Wir reden doch vom Glauben, aber hier sagt Jesus diesen Glauben. Welchen Glauben? Er redet vorher von der bittenden Witwe. Diesen Glauben der bittenden Witwe. Diesen Glauben, wie ihn die bittende Witwe hat und hatte. Dieser Glaube, der in besonderen Umständen, das ist doch ein besonderer Umstand, oder? Wo der Richter nach Lust und Laune, das ist doch ein furchtbarer Umstand, das ist ein Umstand, der nicht normal ist. Und diese Witwe behält trotzdem Glauben. Geht es uns nicht auch so wie dieser Witwe? Wir verstehen das eigentlich nicht. Die Witwe, die muss doch vom Richter heimgekommen sein und sagen, was ist das für... Verstehe ich nicht. Von einem Richter erwarte ich doch Recht. Wir sind doch... und so weiter. Und geht es uns nicht auch so? Jetzt bitte nicht falsch verstehen. Was empfinden wir manchmal in Bezug auf Gott? Wenn wir beten und beten und beten und beten und es tut sich nicht, wie wir denken. Wir denken, wir sagen doch, Gott, du hast doch Verheißungen gegeben aufs Gebet. Gebete sollen doch in Erhörung gehen. Und Gott, du hast gesagt, du stehst zu deinem Wort. Und Gott, du hast gesagt, du hast uns lieb. Und Gott, du hast Barmherzigkeit. Und Gott, du hast gesagt, du hast Allmacht. Verstehen wir das, warum wir dann so wenig von diesem Wirken Gottes in dieser Welt im Moment sehen? Verstehen wir, dass Menschen leiden müssen, obwohl Gott liebe und allmächtig ist? Die Witwe hat es nicht verstehen können. Und ich glaube, hier sind wir der Witwe sehr nahe. Ich verstehe manches nicht. Es deckt sich nicht so ganz von meiner Vorstellung. Was mache ich damit? Es ist anders, wie ich erwarte vielleicht. Und dir geht es vielleicht anders. Und wenn wir für die Geschicke dieser Welt beten, wir bleiben doch nicht nur bei uns stehen. Wenn wir für die Geschicke dieser Welt auch sehen, was es für Leid, für Elend gibt. Und wie viele Aufrufe geschehen zum Gebet? Wie treu ist der Einzelne im Gebet? Wie viele Aufrufe von Gemeinden und Werken gibt es zum Gebet? Eigentlich ist so diese Zeit, empfinde ich, hat eine gewisse Ähnlichkeit, wie es der Witwe gegangen sein muss. Aber sie ist dran geblieben. Sie hat nicht aufgehört. Sie hat nicht gesagt, dann gehe ich halt nicht mehr zum Richter. Dann höre ich auf zu bitten. Dann denke ich, das hat keinen Sinn. Nein, die Witwe hat nicht aufgehört. Sie hat weitergemacht. Wird es Menschensohn diesen Glauben finden? Die Frage an uns ist, kann es sein, dass diese Endzeit, die Zeit um die Erscheinung, um die Wiederkunft Jesu Christi, genau davon geprägt ist, dass wir solches Empfinden haben, dass es Gebetserhörungen vielleicht länger brauchen wie früher, dass es schwieriger ist zu beten, dass es uns in den Gefühlen nicht so abholt, dass es für uns wirklich eine Herausforderung ist, dass wir mehr Fragen haben wie früher, weil es vielleicht auch nicht so schnell geht manches, weil ich denke manchmal, früher hat man Gott mehr erlebt im Alltag, mehr gespürt, mehr erfahren und jetzt verstehen wir es nicht. Könnte das ein Hinweis darauf sein, dass diese Tage da sind, diese Tage der bittenden Witwe, die sich fühlt wie, das stimmt was nicht. Und manchmal fühlen wir uns als Christen, da stimmt doch was nicht. Stimmt da was nicht, fragen wir. Haben wir was falsch verstanden? Nein, du hast es richtig verstanden. Gott ist barmherzig, Gott hat alle Macht. Aber er führt seinen Weg hinaus, auch wenn wir ihn nicht verstehen. Dann, wenn das so ist, wenn meine Überlegung stimmt, dann könnte es sein, dass wir tatsächlich der Wiederkunft Jesu näher sind. Und was gilt dann für uns? Wofür hat Jesus dieses Gleichnis erzählt? Damit sie alle Zeit bitten und nicht ermatten sollen. Oh, ist gar nicht so leicht, nicht zu ermatten. Wenn dir das begegnet und wenn dir dieses begegnet und wenn dieser Schicksalsschlag dich trifft und diese schlechte Nachricht erreicht und dieses Problem nicht aufhört und gar nicht so einfach. Aber wenn das so ist, dann sollen wir doch unsere Häupter erheben. Wir kennen die Endzeit und die Zeitbeschreibungen, dass wir Christen gelehrt sind, ja, wenn die Erdbeben und die Katastrophe und all dieses und jenes, dann ist die Zeit nicht mehr lang. Aber hier haben wir mal eine andere Beschreibung. Wenn ihr als Christen Gott nicht mehr versteht, nicht weil ihr leichtfertig seid, wenn ihr als ernsthafte Christen Gott nicht versteht, eure Fragen habt und es sich euch nicht erklärt, könnte das nicht auch ein Hinweis sein, ein Zeichen der Zeit? Wird das Menschensohn den Glauben finden, wenn er kommt? Und wenn das so ist, dann kann ich sagen, Herr, wenn ich jetzt auch nicht verstehe, aber über kurz oder lang, was habe ich für eine Zuversicht? In einem Nu wird das alles kein Thema mehr sein. In einem Nu werde ich verwandelt, mit dir entrückt und bei meinem Herrn sein alle Zeit. Wenn wir bereit sind. Wenn Jesus den Glauben an uns findet. Nicht den Glauben, der jubelt, weil er jedes Gebet erhört bekommt, sondern den Glauben, der sagt, Herr, ich bleib dir treu, auch wenn ich dich nicht verstehe. Und das wäre doch dann Grund, wie Jesus an anderer Stelle sagt, unser Häupter zu erheben, weil unsere Erlösung nahe ist. Und wenn man so nachdenkt, was was anderes, was besseres sollte diese Welt für eine Hoffnung haben, dass Jesus wiederkommt und sein Reich aufrichtet? Soll denn das ewig so weitergehen? Soll das ewig so weitergehen, dieses Elend in dieser Welt? Nein, soll nicht ewig so weitergehen. Jesus soll kommen und sein Reich aufrichten. Und wir als Gemeinde sollten sagen, komme bald, Herr Jesu. Weil wir auf dem Fundament des Glaubens stehen bleiben, treu und fest bleiben. Der Herr schenke mir das, der Herr schenke dir das. Amen. Herr Jesus, mach uns bereit, von Herzen zu sagen, komme bald. Mach uns bereit, in einem Nu verwandelt zu werden, in deine Herrlichkeit. Erbarme dich über diese Welt, führe den Sieg hinaus, den du hast, Herr. Und deinen Kindern und uns hilf, nicht nachzulassen. Unsere Natur würde nachlassen, Herr. Aber lass uns treu sein, lass uns festbleiben, entschlossen. Segne uns mit deiner Kraft, dir entgegenzulaufen, bis dass du kommst. Amen. Wenn noch zwei, drei mit uns beten wollen, dürft ihr das gerne tun.